Radio Prag, Nachrichten.
Der Vizepräsident des Fußballclubs Sparta Prag, Lukáš Přibyl, wurde tot aufgefunden. Premier Nečas, Beteiligung Tschechiens an EU-Fiskalpakt nicht ausgeschlossen. Abwehrspieler David Bistron von Viktoria Pilsen wurde für 2 Jahre wegen Dopings gesperrt. Lukáš Přibyl, der Vizepräsident von Sparta Prag, wurde am Donnerstagnachmittag tot in seinem Büro aufgefunden. Die Todesursache ist bisher noch ungeklärt. Der 33-Jährige hatte eine Verletzung am Kopf und Quetschungen am Hals. Ein herbeigerufener Arzt konnte ein Fremdverschulden nicht ausschließen, daher hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Přibyl telefonierte zum Todeszeitpunkt mit seinem besten Freund, dem Fernsehmoderator Petr Svěcený. Er sei kurz weg gewesen, als hätte das Handy das Signal verloren. Dann habe er nur noch schweres Atmen gehört, wird sein Freund vom Internetserver Aktualně.cz zitiert. Lukáš Přibyl hatte seine Karriere in der Sportredaktion des tschechischen Fernsehens begonnen. Danach wechselte er als Pressesprecher zu Sparta Prag. Er war einige Zeit Sportdirektor beim Fußballclub Bohemians 1905 und wechselte erst im Herbst vergangenen Jahres erneut zu Sparta, diesmal in den Vorstand des Clubs. Die oppositionellen Sozialdemokraten haben am Donnerstag eine Entschuldigung von Premier Petr Nečas gefordert. Er solle sich für seine Äußerungen entschuldigen, es sei das Ziel der Sozialdemokraten gewesen, das Gesetz zur Direktwahl des Staatspräsidenten im Senat zu verhindern, so der Parteivorsitzende Bohuslav Sobotka gegenüber Journalisten. Die Äußerungen seien unfair gegenüber den Sozialdemokraten sowie den Bürgern gewesen, fügte Sobotka hinzu. Bei der Abstimmung im Senat am Mittwoch hatten 36 von 39 sozialdemokratischen Senatoren für eine Direktwahl gestimmt, aber nur 11 von 21 Senatoren der ODS waren dafür. Der Parteivorsitzende stellte auch klar, dass seine Partei sich bereits seit einiger Zeit für eine Direktwahl eingesetzt habe, ebenso wie für gesamtstaatliche Volksabstimmungen. Premier Petr Nečas erklärte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus, er schließe eine Unterschrift unter den EU-Fiskalpakt nicht grundsätzlich aus. Er hätte aber bei den Verhandlungen im Januar kein Mandat der Regierung gehabt und sich deshalb nicht frühzeitig festlegen wollen, so Nečas vor den Volksvertretern. Die Regierung werde über eine Unterschrift erst nach gründlichem Studium des endgültigen Textes entscheiden. Das Abkommen soll im März dieses Jahres auf europäischer Ebene unterzeichnet werden. Während der 2-stündigen Debatte hatte die sozialdemokratische Partei ČSSD im Abgeordnetenhaus den Antrag gestellt, eine offizielle Resolution zu verabschieden, in der die Regierung aufgefordert werden sollte, sich dem Fiskalpakt anzuschließen. Dies hatte am Mittwoch bereits der Senat getan. Dem Antrag schlossen sich aber weder die Abgeordneten der Regierungsparteien noch der Kommunisten an. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM glauben 70% der Tschechen, dass Staatspräsident Václav Klaus sein Amt mit Ernst und Würde führt. Trotz der hohen Zustimmung ist es der schwächste Wert, den Klaus in seiner Amtszeit erzielt hat. Im vergangenen Jahr waren noch 80% der tschechischen Bürger dieser Meinung, 2004 sogar 89%. Am stärksten ist, im Vergleich zu den Vorjahren, die Zustimmung für das Staatsoberhaupt bei der Frage nach der Repräsentation Tschechiens im Ausland zurückgegangen. Vor einem Jahr noch glaubten 75% der Tschechen, dass ihr Staatsoberhaupt die Republik gut im Ausland vertrete, bei der Umfrage in diesem Jahr meinten dies nur noch 58%. David Bistron, Abwehrspieler beim amtierenden tschechischen Meister Viktoria Pilsen, wurde für 2 Jahre gesperrt. Über die Entscheidung der UEFA-Disziplinarkommission informierte ein Sprecher des Vereins am Donnerstag in Pilsen. Bistron wurde in der Vorrunde der Champions League nach dem 1:0 bei Bate Borisov am 23. November in Weißrussland positiv auf Doping getestet. Die Auswertung der B-Probe im Januar bestätigte das Testergebnis. Bistron soll Pervitin, ein Methamphetamin, genommen haben. Die Strafe gilt bis zum 3. Januar 2014. Der Verein hat noch nicht entschieden, ob der Vertrag mit dem 30-Jährigen aufgelöst werden soll. Das werde man erst nach einem Treffen der Vereinsführung mit dem Spieler in der nächsten Woche bekannt geben. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien klar und weiterhin kalt. Örtlich kann es zur Bewölkung kommen, aus der dann auch vereinzelt Schnee fällt. In der Nacht fallen die Temperaturen auf minus 14 bis minus 18 Grad Celsius. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 10 bis minus 6 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das erwartet Sie heute bei uns im Programm. Staatsoberhaupt. Der Nachfolger von Václav Klaus wird direkt gewählt. Auch der Senat hat sich überraschend für diese Neuerung ausgesprochen. Auswanderer. Ein neues Buch beschreibt die Emigration von Deutschböhmen nach Brasilien. Wir haben mit dem Autor gesprochen. Soweit unsere aktuellen Berichte. Anschließend geht es um Korruption. In der Nähe von Wien entsteht nämlich eine internationale Akademie, die sich mit diesem virulenten gesellschaftlichen Phänomen beschäftigt. Und Tschechien ist Gründungsmitglied. Mehr über die Antikorruptionsakademie und die Lage in Tschechien etwa 10 Minuten in unserem Forum Gesellschaft. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Tschechische Bürger können ihren Präsidenten in Zukunft selbst wählen. Bereits über den Nachfolger von Václav Klaus werden sie Anfang kommenden Jahres in einer Direktwahl entscheiden. Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte am Mittwoch auch der Senat für die Einführung der Direktwahl. Es ist die bedeutendste Verfassungsänderung seit 1993, als die eigenständige Tschechische Republik entstand. Mehr von Markéta Kachlíková.
Bis zum letzten Augenblick war es offen, doch schließlich hat nach dem Abgeordnetenhaus auch der Senat die Einführung der Direktwahl des Staatspräsidenten gebilligt. Für die Verfassungsänderung stimmten 49 Senatoren. 22 Volksvertreter sprachen sich dagegen aus, darunter die gesamte Fraktion der Christdemokraten. Justizminister Jiří Pospíšil von der Demokratischen Bürgerpartei ODS:
Es ist wohl die größte Verfassungsänderung seit fast 20 Jahren Existenz des eigenständigen tschechischen Staates. Nun muss ein Begleitgesetz vorbereitet werden, das den genauen Wahlverlauf regelt.
Die Wahl des Staatsoberhauptes soll in 2 Wahlrunden erfolgen, so wie es bereits bei den Senatswahlen der Fall ist. Dass die Senatoren für die Verfassungsänderung stimmen würden, war im Übrigen nicht klar gewesen. Sie geben damit nämlich eine ihrer wichtigsten Kompetenzen ab. Zusammen mit den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses wählen sie bisher das Staatsoberhaupt. Der derzeitige Staatspräsident Václav Klaus hat die Verfassungsänderung als fatalen Fehler bezeichnet. Přemysl Sobotka, Senator von der Demokratischen Bürgerpartei ODS, weist die Kritik aber zurück.
Viele Länder, unter anderem Polen und die Slowakei, haben dieses System und die Demokratie wurde dadurch nicht verletzt. Ich fürchte nicht, dass ein nicht demokratischer Präsident gewählt wird.
Klaus kann die Änderung nicht mehr verhindern. Gegen Verfassungsnovellen hat er kein Recht auf ein Veto. Auf die Verfassungsänderung hatte sich die Mitte-Rechts-Regierung in monatelangen Verhandlungen zusammen mit der sozialdemokratischen Opposition geeinigt. Die Direktwahl war vor allem eine Forderung der kleineren Regierungskräfte Top 09 und Partei der öffentlichen Angelegenheiten. Sie wollen damit nach eigenem Bekunden die Demokratie stärken und die Politikverdrossenheit der Bürger mindern. Doch auch aus diesen Parteien gibt es grundsätzliche Kritik an der Direktwahl, wie von der Top-09-Senatorin Sonja Paukrtová. Wir ändern die Rolle des Präsidenten. Er wird nicht mehr Moderator sein, dessen Bedeutung zur Zeit der politischen Krise wächst, sondern eine politisch klar definierte Persönlichkeit. Denn er muss mit einem Wahlprogramm vor die Bürger treten. Er kann ein völlig anderes Programm haben als die Regierung. Und da er keine anderen Kompetenzen hat, als zu negieren, wird er sein Veto gegen Gesetze erheben und Gesetze zum Verfassungsgericht schicken. Der ganze Legislativprozess wird sich sehr verzögern. Die Befugnisse des Staatsoberhauptes wurden im Zuge der Verfassungsänderung nur leicht eingeschränkt. Gnadeerlasse müssen demnach von Ministerpräsidenten gegengezeichnet werden. Seine Immunität wird nur auf seine Amtszeit begrenzt. Als mögliche Nachfolgekandidaten von Václav Klaus gelten Außenminister Karel Schwarzenberg von der Top 09. Unter den Bürgerdemokraten oder es wird über die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Miroslava Němcová und den stellvertretenden Senatschef Přemysl Sobotka diskutiert. Die Sozialdemokraten erwägen, so wie bei der Wahl vor 4 Jahren, die Kandidatur des Ökonomen Jan Švejnar. Im Spiel sind auch die Ex-Ministerpräsidenten Jan Fischer und Miloš Zeman.
ringfrei wohl dann für die zweite Hälfte dieses Jahres für den Präsidentenwahlkampf. Wir werden Sie darüber hier bei uns, bei Radio Prag, auf dem Laufenden halten. Wir machen einen Themenwechsel. Im Dorf Nachlov bei Ralsko in Nordböhmen gibt es seit einiger Zeit ein Museum der Auswanderung nach Brasilien. Es dokumentiert den Weg tausender Deutschböhmen, die vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Heimat verließen, um in Lateinamerika eine neue Heimat zu finden. Initiator des Museums ist Petr Polakovic. Seit einigen Jahren bemüht er sich schon, die tschechische Öffentlichkeit mit diesem Teil der deutschböhmischen Geschichte bekannt zu machen. Anfang des Jahres hat Petr Polakovic nun ein Buch über Böhmerwäldler in Brasilien herausgegeben. Martina Schneibergova hat mit ihm über das Buch und die Auswanderung gesprochen.
Herr Polakovic, wie entstand überhaupt die Idee, ein Museum der Deutschen zu gründen, die aus Böhmen nach Brasilien ausgewandert sind?
Das hat alles entwickelt mit vielen Informationen, auch mit meiner eigenen Familie, die 1877 aus Reichenberg, Liberec nach Südbrasilien auswandert. Und auch dann später, ich habe gehört, dass viel mehrere Familien, meistens die Deutschböhmen, sind ausgewandert. Und sie kommen und möchten mehr über die Vorfahren wissen. Während dieser 6-7 Jahren, das kommt so viele Informationen raus, dass ich möchte diese ganze Geschichte diesem Museum widmen.
Wann wurde das Museum geöffnet? Und wo?
Das war geöffnet voriges Jahr in Ralsko. Das war im Sommer. Wir haben einen Verein da und wir haben Gebäude, ehemalige Schule, deutsche Schule. Und in diese eine Klasse, wir haben dieses Museum gegründet.
Sie haben aber jetzt soeben ein Buch herausgegeben über die Böhmerwäldler in Brasilien.
Wir sprechen bei Böhmerwälder bei dem Jahr 1873, wenn die Gruppe von den Böhmerwäldern von Neuern, Nirsko und Umgebung, diese Dörfer wie Flecken, Flecki und Rotbaum, Červené Dřevo und andere Dörfer, sie sind mit Leiter Josef Zipperer mit einer kleinen Gruppe in diese Kolonie Dona Francisca. Und in der Nähe war dann Tochterkolonie São Bento do Sul. Und diese Böhmerwälder haben praktisch diese heutige Stadt São Bento do Sul gegründet.
Und wo sind Sie an die Erinnerungen von Josef Zipper gestoßen? Oder?
Diese Kolonie von Böhmerwälder in São Bento do Sul auch möchte besuchen. Und das hat geklappt 2009. Sie haben mir alle Geschichten erzählt und auch die alte Originalbuch von Josef Zipperer Deutsch gegeben.
Mhm. Waren Sie mehrmals in Brasilien, um eben auf den Spuren dieser Böhmerwälder zu wandern? Oder?
Diese Böhmerwälder speziell, ich habe bis jetzt nur einmal besucht, aber sie waren schon hier. Sie waren hier verschiedene Familien, ungefähr dreimal. Sie haben auch unser Museum im Sommer besucht. Und jetzt mit diesem Buch, sie sind sehr befreut und wir auch, dass die tschechischen Leser diese Geschichte kennen wissen.
Soweit Buchautor Petr Polakovic über die deutsch-böhmische Auswanderung nach Brasilien. Das Gespräch führte Martina Schneibergova. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Nicht nur in Tschechien ist der Kampf gegen Korruption ein regelmäßiges Wahlkampfthema. Ebenso regelmäßig füllen zwischen den Wahlen diverse Korruptionsfälle die Zeitungsspalten. Die Bekämpfung der Korruption braucht jedoch einen langen Atem. Der Blick auf das nächste Wahlergebnis oder die Schlagzeile von morgen reicht nicht aus und nationale Perspektiven müssen durch internationale Zusammenarbeit ergänzt werden. Das entsprechende Know-how kann man neuerdings an der Internationalen Antikorruptionsakademie im österreichischen Laxenburg erwerben. Tschechien ist Gründungsmitglied. Gerald Schubert hat die Akademie für uns besucht.
Thank you. die kleine Gemeinde Laxenburg, etwa 20 Kilometer südlich von Wien. Vor 3 Jahren hat hier die Republik Österreich gemeinsam mit dem Land Niederösterreich ein Palais aus dem 17. Jahrhundert angekauft, generalsaniert und der gerade entstehenden International Anti-Corruption Academy, kurz IACA, zur Verfügung gestellt. Im September 2010 wurde die Akademie dann offiziell aus der Taufe gehoben. Ihr Zielpublikum? Menschen aus aller Welt, die in ihrem Arbeitsalltag mit Korruption und deren Bekämpfung zu tun haben. Also Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Leute aus Compliance-Abteilungen großer Unternehmen oder auch Diplomaten. Dass Laxenburg in der Nähe des Wiener Flughafens liegt, ist nicht der einzige Vorteil des Standorts, sagt Martin Kreutner, der Chef der IACA.
Wir haben bewusst einen Ort gewählt, der etwas außerhalb von Wien liegt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir mit diesem Gebäude hier in Niederösterreich auch eine Campus-Atmosphäre bieten können, weil neben dem reinen Wissenstransfer es für uns ganz, ganz zentral ist, und bitte rufen wir uns in Erinnerung, dass wir Leute aus der ganzen Welt hier haben, dass die Leute hier die Möglichkeit bekommen, auch sich außerhalb des Workshops zusammenzusetzen, entweder eine gute Tasse Wiener Kaffee zu trinken oder auch ein gutes Glas österreichischen Wein und hier auch damit die Voraussetzungen schaffen, dass dieser Diskurs auch außerhalb des Lehrsaals stattfindet.
Experten können hier also Erfahrungen austauschen und Netzwerke bilden. Gerade in der Korruptionsbekämpfung sei das besonders wichtig, so Kreutner.
Es gibt ja auch dieses Diktum, dass Antikorruptionsdienststellen dann Probleme bekommen, inklusive auch ihrer Mitarbeiter, wenn sie erfolgreich werden, nämlich in den eigenen Reihen, sprich in den nationalen Reihen. Und darum ist es also auch ganz, ganz wichtig, dass die Korruptionsbekämpfer sehen, sie sind nicht allein, es ist eine wachsende internationale Community, die hier entsteht, und zwar nicht nur im theoretischen Bereich, sondern auch im praktischen.
Gegründet wurde die Akademie als internationale Organisation. Mittlerweile hat sie knapp 60 Staaten als Mitglieder gewonnen. Die Tschechische Republik war von Anfang an dabei.
Tschechien war einer der ersten Staaten, die bei dieser Initiative mitgemacht haben. Uns freut es, dass Tschechien hier mit dabei ist. Wir sind darüber hinaus, also über dieser politischen Ebene hinaus, sind wir auch mit einigen Dienststellen auf der fachlichen Ebene verbunden. Sie werden wissen, dass die Akademie auch das Sekretariat für das europäische Kontaktstellennetzwerk beziehungsweise das europäische Netzwerk der Antikorruptionsdienststellen beherbergt. Also auch über dieses EPAC-Netzwerk haben wir Kontakt nach Tschechien, und wir werden natürlich auch die Programme, die wir hier entwickeln, die Seminare, Lehrgänge bis hin zu den akademischen Programmen, hoffentlich mit Teilnehmern aus der Tschechischen Republik auch bestückt haben.
Ein Blick auf die Karte an der Wand zeigt, dass die IACA relativ viele Mitglieder in Lateinamerika hat, in Asien und auch in Afrika. Auch viele EU-Staaten sind bereits beigetreten, die meisten davon gehören zu den neueren Mitgliedsländern der Europäischen Union. Martin Kreutner sieht dafür 2 Gründe.
In der Korruptionsdiskussion gibt es immer wieder dieses Phänomen, dass Korruption immer nur die anderen betrifft. Ich bin nicht korrupt, aber Sie sind korrupt. Wenn wir es beide nicht sind, dann sind es die draußen irgendwo auf der Straße. Aber noch viel lieber ist uns, wenn es irgendwer ganz weit weg ist. Es gibt auch das Phänomen, dass sich insbesondere Staaten, die in sogenannten Transformationsprozessen sind, beziehungsweise im Aufbruch, dass man da wirklich das Gefühl hat, da ist etwas in Bewegung, die erkennen, dass Korruption wirklich ein Problem darstellt und wollen wirklich etwas ändern.
Die wohl bekannteste Organisation im Bereich der Korruptionsbekämpfung ist Transparency International. Der Direktor ihrer tschechischen Filiale, David Ondráčka, bewertet die Entstehung der IACA klar positiv. Und er ist froh, dass auch Tschechien mit von der Partie ist. Internationale Zusammenarbeit und der Austausch von Erfahrungen seien im Kampf gegen Korruption unverzichtbar, bestätigt auch Ondráčka. Die Rolle von Korruption in Transformationsgesellschaften nimmt er jedoch eher kritisch wahr. Nicht zuletzt im Hinblick auf seine Heimat Tschechien.
In den letzten 20 Jahren haben wir ein postkommunistisches Syndrom erlebt. Die Transformation verlief ziemlich wild, die Dinge liefen oft unvorbereitet und unreguliert, und oftmals war es schwer, zu seinem Recht zu kommen. Ein großer Teil der Öffentlichkeit hat daher das Gefühl, dass einige Leute zu Unrecht sehr reich geworden sind.
Die Goldgräberstimmung der frühen Nachwendezeit ist vorbei. Viele junge Menschen, fürchtet Ondrajka, hätten aber gerade deshalb das Gefühl, noch schnell etwas nachholen zu müssen. Sie wollen auch für sich ein Stück vom mittlerweile kleiner gewordenen Kuchen abschneiden. Dennoch hätte sich in den letzten Jahren vieles zum Positiven verändert und Ondrajka ist weiter optimistisch.
Ich bin überzeugt, dass junge Menschen, die andere Erfahrungen gemacht und eine andere Ausbildung genossen haben als frühere Generationen, insgesamt auch anspruchsvollere Erwartungen an den Staat und die Dinge des öffentlichen Lebens haben werden.
Wirklich messen lässt sich das Ausmaß von Korruption in einem Staat natürlich nicht. Aber es gibt Anhaltspunkte. Zum Beispiel den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex, Corruption Perception Index, kurz CPI. Dabei wird erfasst, wie die Menschen im eigenen Land die Ausbreitung von Korruption wahrnehmen. 2011 lag Tschechien von 183 bewerteten Staaten auf Platz 57, gemeinsam mit Namibia und Saudi-Arabien. Für David Ondrajka kein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann.
Wir sollten uns vor allem mit unseren Nachbarn und anderen Ländern der EU vergleichen und hier liegen wir im letzten Drittel. Die Situation ist also nicht gut. Der Index bildet zwar nur die Wahrnehmung der Korruption ab, ist also gewissermaßen subjektiv und muss daher vorsichtig interpretiert werden, dennoch glaube ich, dass er ein recht plastisches Bild des Status quo gibt.
Martin Kreutner von der Antikorruptionsakademie in Luxemburg sieht das ähnlich.
Man darf diesen sogenannten CPI, wie Sie erwähnt haben, diesen Korruptionswahrnehmungsindex, der ja jährlich von Transparency International herausgegeben wird, jetzt nicht zum alleinig seligmachenden Parameter hochstilisieren. Wenn Sie sich aber diesen CPI in Summe anschauen, werden Sie schon sehen, dass er im Großen und Ganzen, also auch die langläufigen Erfahrungen von Ihnen, von mir und von doch sehr vielen Leuten wiedergibt, wenn man in entsprechende Länder fährt.
Ein Problembewusstsein ist in Tschechien sicher vorhanden, wie nicht nur die Mitgliedschaft bei der IACA beweist. Auch die täglichen Diskussionen auf der politischen Bühne zeigen, dass das Thema nicht einfach wegzuleugnen ist, dass die Menschen sich mehr und mehr dafür interessieren. In der globalisierten Welt ist außerdem auch die Korruption grenzüberschreitend geworden. Politik und Forschung sind also gut beraten, sich nicht auf nationale Nabelschau zu beschränken. Die Internationale Antikorruptionsakademie bietet dieses Jahr zum ersten Mal ein Masterstudium an. Zum Programm gehören unter anderem internationale Gesetzgebung, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften sowie Vermittlung von Know-how aus der Praxis. Das Studium richtet sich an Menschen, die bereits einen akademischen Abschluss und einschlägige Berufserfahrung haben. Nach 18 Monaten gibt es dann einen Abschluss als Master in Anti-Corruption Studies.
Antikorruptionsbekämpfung kann man nun also sogar auch studieren. Wir sind gespannt, welche Erfolge dies in Tschechien zeitigen wird. Mit diesem Forum Gesellschaft von Gerald Schubert geht unser heutiges Programm zu Ende. Unsere Sendung können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren oder mit der App des Tschechischen Rundfunks auf Ihrem Handy empfangen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.